Wenn ein Arzt oder eine Ärztin ein Medikament verschreibt, dann steht vor allem eins im Mittelpunkt, der Patient bzw. der Mensch. Kommt er mit dem Wirkstoff klar? Klappt die Einnahme? Geht es ihm schon besser oder nur ein bisschen besser? Ist ganz normal. Aber wie ist das eigentlich bei der Entwicklung von digitalen Werkzeugen, die ja auch am Ende für Menschen entwickelt werden? Heute geht es um Gestaltungsansätze, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, Stichwort Human-Centered Design. Die Idee dazu ist nicht neu. Es gibt zahlreiche Methoden, um rauszufinden, was Nutzende brauchen. Trotzdem geht die Entwicklung digitaler Werkzeuge noch zu oft am Bedarf der zukünftigen AnwenderInnen vorbei. Was umso ärgerlicher ist, wenn sie diese Werkzeuge, wie es ja im Fall des öffentlichen Sektors der Fall ist, sogar als Bürger und Bürgerinnen selbst bezahlen. Wir werden uns heute anschauen, woran menschenzentrierte Designprozesse in der Praxis oft scheitern und wie man diese potenziellen Probleme von vornherein in den Prozess einbezieht. Herzlich willkommen beim ÖFIT-Podcast Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer Instituts für offene Kommunikationssysteme. Mein Name ist Franziska Walser und meine beiden Co-Hosts sind heute beide zugeschaltet. Nicole Opiella aus Oldenburg. Hallo Nicole.
Hallo Franziska.
Nicole ist Politologin und stellvertretende Leiterin des ÖFIT. Und auch dabei Dr. Mike Weber, zugeschaltet aus Ostwestfalen heute. Hallo Mike.
Hallo Franziska.
Du bist Trendforscher und stellvertretender Leiter des ÖFIT. So, jetzt habe ich ja gerade schon einen Vergleich gebracht mit der Medizin. Der war natürlich ein bisschen schief, muss man sagen. Denn so ein Arzt oder eine Ärztin, wenn er mit einer Diagnose konfrontiert ist, die fangen natürlich nicht bei Null an, wie es eben bei einem digitalen Entwicklungsprozess wäre, sondern da gibt es Laborbefunde, da gibt es Behandlungsleitlinien für Krankheiten. Wie wäre das denn zu vergleichen damit, wenn ich jetzt losgehe und zum Beispiel, das war unser Thema das letzte Mal, als wir zusammen waren, eine Mixed-Reality-Anwendung fürs Gesundheitsamt entwickle? Also was ist da gleich und was ist anders mit Blick auf, wie denke ich den Menschen mit in diesem Prozess?
Ich glaube, der Kern ist gar nicht so unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch, wenn man eine Mixed-Reality-Anwendung entwickeln will, gibt es natürlich auch schon Vorarbeiten, auf die man zurückgreifen muss. Da fängt man ja auch nicht bei einem leeren Codeblatt an und tippt die Nullen und Einsen ein. Also sprich, man muss sich angucken, was ist technisch möglich, was kann ich überhaupt umsetzen. Genauso muss die Medizinerin, der Mediziner gucken, was habe ich überhaupt für Therapiemöglichkeiten. Und dann natürlich sollte es immer darum gehen, das entsprechende Problem, das man damit angehen will, zu lösen. Also in einem Fall die Gesundheit zu steigern und im anderen vielleicht immersive Erlebnisse zu produzieren. Also ich finde, die Parallele trägt ziemlich weit.
Gut, aber würdest du mir recht geben dabei, dass das in der Arztpraxis verbreiteter ist als jetzt bei der Behandlung von neuen Techniken? Also wenn man eine Technik entwickelt, kann man ja an alles Mögliche denken, also an Schnittstellen und an Budgets und alles Mögliche. Und da kann man ja den Menschen schnell mal aus dem Blick verlieren, könnte ich mir vorstellen.
Nein, du hast natürlich vollkommen recht und das ist dann die andere Seite. Es ist natürlich zum einen dann doch sehr viel variabler, weil sehr viele gerade innovative IT-Projekte, wenn wir in Mixed Reality sind, das ist ja noch ein sehr innovatives Feld, noch nicht so gefestigt sind und man natürlich auch immer noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat, als das bei einer medizinischen Therapie der Fall wäre. Also sowohl bis in Details, wo stelle ich welches, wo ordne ich welchen Button an, um bei einer Anwendung zu bleiben, oder was stelle ich überhaupt da und was stelle ich nicht da, welche Informationen spiele ich ein, das ist alles sehr viel offener als bei etablierteren Prozessen. Und in der Tat hast du natürlich auch schon gesagt, das, was man technisch alles im Hinterkopf behalten muss, da kann es dann natürlich schneller passieren, dass man den Menschen vielleicht aus dem Blick verliert.
Nicole, warum würdest du sagen, lohnt sich's denn, diese extra Spur, diese Mühe, die es ja auch bedeutet, die Menschen mitzunehmen, in so einem Prozess auf sich zu nehmen?
Genau, da wollte ich gerade auch drauf hinaus. Also bei solchen Prozessen kann man natürlich sagen, ja, ist das nicht auch schon State of the Art oder quasi No-Brainer, dass man auch Nutzerinnen und Nutzer immer möglichst frühzeitig mit einbezieht, allein schon um das Problem richtig zu verstehen, aber auch um die Lösung selbst zu entwickeln und hinterher zu testen, bezüglich der Funktionalitäten, aber auch des Designs. Aber es bindet ja auch enorme Ressourcen, mit den ganzen Testpersonen immer wieder diese iterativen Zyklen zu machen, noch sehr viel mehr Personen dann in dem Fall auch einzubinden. Deswegen ist das schon sowas, wo man auch selbstkritisch sagen muss, dass das vielleicht doch gerade bei so technischen Projekten auch in einigen Fällen doch mal so ein bisschen vernachlässigt wird oder dann eher schon mit halbfertigen oder fertigen Lösungen in so eine Testung mit tatsächlichen potenziellen Endnutzerinnen hineingegangen wird. Und an dem Zeitpunkt ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, wenn sich dann herausstellt, das geht am Bedarf vorbei. Und das beantwortet so ein bisschen deine Frage. Ich kann mir, wenn ich nicht konkret der Endnutzer, die Endnutzerin bin, natürlich, ich kann recherchieren, ich kann mit Auftraggebenden sprechen, mit den Projektpartnern mir Gedanken dazu machen. Was ist denn das konkrete Problem, was gelöst werden soll? Mach mir meine Vorstellung davon. Die ist ja auch dann begründet, wie gesagt, aus Recherche, Gesprächen und so weiter. Es kann aber trotzdem sein, dass das dann in der Praxis irgendwie an den Bedarfen vorbeigeht, dass das gut durchdacht ist, aber in der Nutzung zu umständlich ist. Ich glaube, da gibt es auch gute Beispiele, auch aus öffentlichen Entwicklungen, die sehr gut gemeint, sehr gut durchdacht waren, technisch sehr gut umgesetzt sind, aber doch bei den NutzerInnen und Nutzern nicht so wirklich ankommen, weil sich Hürden auftun, die einfach nicht oder zu spät erkannt worden sind. Und da kann Human-Centered Design also wirklich ganz konsequent da auch Ressourcen und Zeit für einzuplanen, die es dann einfach braucht, die NutzerInnen in jedem einzelnen Schritt mitzunehmen, kann dem entgegenwirken, um hinterher, was ja das Ziel ist von Human-Centered Design, gebrauchstaugliche Lösungen zu haben, die also auch Wohlbefinden der NutzerInnen steigern, menschliche Fähigkeiten erhalten und stärken wie Kreativität, um dann solche Aspekte zu erfüllen.
Was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, dass eben menschenzentrierte Gestaltungsprozesse, das heißt nicht, ich frage einmal am Anfang, was wollt ihr haben? Und dann mache ich mir einen Kopf und komme zurück mit einer fertigen Lösung und frage so, ist gut jetzt. Sondern es geht ja genau um dieses Dazwischen. Also es geht um diese auch ergebnisoffenen Zwischenchecks. Das ist der Witz dran letztendlich. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
Und auch immer wieder zurückspringen zu können. Dann habe ich Gespräche geführt, habe schon so einen Low-Fidelity-Prototypen entwickelt. Also so ein kleines Mockup, das ist vielleicht einfach nur eine Zeichnung, so könnte es aussehen und da wäre der und der Button, der dann irgendwas macht. Und damit gehe ich wieder zu den NutzerInnen und Nutzern und stelle dabei vielleicht fest, okay, das ist aber, entspricht doch gar nicht den Bedarfen. Und dann gehe ich nochmal zurück und fange nochmal an einem früheren Zeitpunkt an. Oder vielleicht stellt sich heraus, ich habe das Problem ursprünglich gar nicht so richtig verstanden oder es gibt noch weitere Probleme, die damit eng verknüpft sind, die auch noch beachtet werden müssten. Das heißt, ich kann in diesem, es ist nicht so, ich frage einmal quasi ab, was die Zielsetzung ist und was die Probleme sind, entwickle was, dann teste ich das und dann ist das da, sondern ich kann auch immer wieder zurückspringen und diese Prozesse immer wieder durchlaufen, bis ich wirklich dann ein Endprodukt habe, was den Zielsetzungen und Bedarfen entspricht.
Und zurückspringen, das sagst du so nett, das klingt ja so dynamisch und nach vorne gewandt, aber es ist ja ein, also manche Leute, die vielleicht keine Erfahrung mit solchen Prozessen haben, die würden das vielleicht auch als Scheitern und Zurückfallen empfinden. Ne? Das ist die Gefahr, warum sich das vielleicht auch erstmal nicht so gut anfühlt, wenn man in diesem Vorwärtsdenken ist, diesem reinen.
Ja, das widerspricht quasi dem ursprünglichen Vorgehen, wie es auch früher mal in der öffentlichen Verwaltung verankert war, dieses Wasserfallprinzip. Genau, ich gehe da Schritt für Schritt durch und eigentlich immer nur vorwärts gewandt und es gibt nicht diese Rücksprünge, diese Kopplung, dieses immer wieder durchlaufen. Aber es hat sich einfach in der Praxis gezeigt, dass das zu besseren Ergebnissen führt und da muss man dann einfach vielleicht ein bisschen mehr in die Kommunikation investieren, um das zu vermitteln, dass es einfach auch notwendig ist, um hinterher eine wirklich gute human-centered gebrauchstaugliche Lösung zu haben.
Mike, hast du das schon mal erlebt? Also in beiden Formen vielleicht auch. Also einmal, dass wir glauben, es ist was bestellt worden und machen dann was, was gar nicht wirklich den Bedarfen entspricht. Oder so ein Moment des Zurückspringens, wo es dann gut war, dass man einfach nochmal eingecheckt hat und gemerkt hat, ah nee, wir brauchen eigentlich was ganz anderes.
Na, ich glaube, in jeder Form von Projektarbeit, und wir arbeiten ja sehr viel in Projekten, in Teilforschungsprojekten und Forschungsprojekten, hat man dieses Phänomen. Also bei der Wissenschaft hat man den großen Vorteil, dass man die Narrenfreiheit hat. Man darf Fehler machen. Und das machen wir auch ständig. Und die hohe Kunst ist es halt, sie dann zu korrigieren oder sie als erstes mal zu erkennen und dann im nächsten Schritt möglichst zu korrigieren und es ein bisschen besser zu machen. Das ist, scheint mir so das Grundprinzip jeden wissenschaftlichen Arbeitens zu sein. In der Tat ist das natürlich dann in anderen Kontexten etwas schwieriger. Also so etwas wie eine gelebte Fehlerkultur, könnte man es vielleicht nennen, ist halt in Verwaltung auch viel schwieriger kommunizierbar als bei uns. Wir dürfen scheitern. Verwaltung wird schwierig.
Mhm. Weil es ja auch, also ich meine, es gibt auch den Faktor Zeit, ne, dass man sagt, die und die, weiß ich nicht, Hundesteuer-App muss bis dann und dann fertig sein, weil eine Gesetzesnovelle kommt oder sowas. Ne? Und dann ist natürlich dieses vor, zurück, ist ja auch Aufwand und damit auch Geld im letztendlich. Ne? Also kann man sich schon vorstellen, dass sie sich damit schwer tun. Wie kann man da so ein Mindset schaffen, frage ich mich, dass Leute da Lust drauf haben, das auch zu machen?
Also das eine ist natürlich, es erstmal so gut es irgendwie geht, von vornherein mit einzuplanen, diese Iterationen. Bei der Hundesteuer-App hast du ja noch den großen Vorteil, dass du eine sehr homogene Klientel hast. Aber bei etwas anderen, anders gelagerten, größeren Projekten muss man ja auch ganz viele unterschiedliche Nutzendengruppen mit in den Blick nehmen. Und dadurch explodiert dann ja natürlich der Aufwand dabei. Und das Zweite ist dann natürlich von dem Endergebnis her, zu gucken, hilft sicherlich auch sehr viel. Also das sind ja dann, diese Iterationen sind ja dazu da, um das Endergebnis letztlich besser zu machen. Und halt eben nicht so sehr auf jeden einzelnen Zwischenschritt. Das ist dieser Versuch der Fehlerfreiheit halt eben nicht auf jeden Zwischenschritt zu beziehen, sondern auf das Endergebnis. Und das wird zweifelsfrei besser dadurch.
Also das würde helfen, dass man das von vornherein mitbudgetiert, dass die Leute sich dann auch trauen, so nee, wir machen jetzt noch eine Iteration und nicht eben Zeit und Geld so im Nacken haben. Das würde helfen.
Ja, genau.
Nicole, wir haben jetzt immer von den Nutzenden gesprochen. Also wie genau, würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen, kommen die denn rein? Also die werden befragt, haben wir gesagt. Die sollen irgendwie kommunizieren, was ihr Bedarf ist. Und dann sollen sie auch zu so Art Zwischenstadien, zu so Mockups Feedback geben. Also wie läuft das denn konkret ab? Also wie kommen die da rein, ne? Weil das sind ja vielleicht auch Laien. Also die haben ja, wissen zwar vielleicht im Idealfall, was sie wollen, aber vielleicht wissen sie es auch nicht so genau. Vielleicht muss man sie erstmal so ein bisschen draufbringen. Wie ermächtigt man die überhaupt in diesem Prozess, da teilzuhaben?
Ja, also da gibt es einen riesigen Methodenkanon aus Sozialwissenschaften, Ethnographie, unterschiedlichste Methoden. Design Thinking ist vielleicht aktuell sehr bekannt ist, da hat vielleicht der ein oder andere schon mal was von gehört. Auch das ja ein ganz großer Methodenkanon und dann ja, kann man sich daraus bedienen, eben für diese unterschiedlichen Phasen, über die wir eben gesprochen haben. Erstmal, um das Problem in seinem Nutzungskontext überhaupt zu verstehen. Da gibt es eine Methode, die heißt AEIOU. Da geht es um Activities, Environment, Interactions, Objects and Users. Da geht es darum, sich vor Ort erstmal so einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Was spielt da überhaupt alles mit rein? Welche Tätigkeiten gibt es? Wie sieht die Umwelt aus? Welche Interaktionen gibt es? Wer ist beteiligt? Mit welchen Gegenständen, Objekten interagieren sie? Und insbesondere eben Wechselwirkungen zwischen all diesen Faktoren zu identifizieren. Dann gibt es auch andere wie das Bullseye-Diagramming, wo die Nutzenden ihre eigenen Ziele und Anforderungen an das, was da entwickelt werden soll, priorisieren mit so einer Hilfe, ja, so einem Bullseye, ja, vom Dart kennt man das, da weiß man ja auch, in der Mitte ist das allerkleinste Feld.
So eine Zielscheibe,
genau,
quasi,
so eine,
ne?
Zielscheibe, ja. In der Mitte ist das Feld sehr klein, da muss man dann also ganz klar sagen, das ist jetzt aber wichtiger. Also man muss seine Ziele und Anforderungen so ein bisschen nach der Wichtigkeit ordnen. Und so ist das in den anderen Phasen auch, dass es da Methoden gibt, um die Nutzerinnen und Nutzer eben mit reinzuholen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Feedback zu geben, ihre Anforderungen und Wünsche zu kommunizieren. Und das zieht sich eben durch das Co-Konzipieren der Lösung, über das Co-Design tatsächlich eben bis hin zum Co-Bewerten der Lösung. Aber ich glaube, da jetzt ich habe jetzt für das erste Mal so ein bisschen angerissen. Ich glaube, also da könnte man einen ganzen Podcast-Serie mindestens machen.
Aber was ich spannend finde, ist, dass es wirklich Methoden sind, die eben aus der Ethnographie kommen. Also wo ich vielleicht auch ein fremdes Volk, was ich wirklich nicht verstehe, versuche zu verstehen. Also das heißt, ich frage nicht nur in Fragebögen ab, weil da habe ich ja auch schon meine Erkenntnis eingeengt, ne, durch die Fragen, die ich stelle, sondern die Leute gehen im Idealfall wirklich ins Feld und gucken, weiß ich nicht, wie füllt der Hundebesitzer seine Hundesteuerformular aus oder sowas. Also so konkret ist es.
Genau, eben mit den Nutzerinnen und Nutzern. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, zuerst mal ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, damit das Feedback oder die Ergebnisse, die man da gewinnt, damit die auch valide sind. Das heißt auch die Realität widerspiegeln und nicht durch irgendwelche Faktoren verzerrt werden, dass die Beteiligten sich nicht sicher sind, was wird denn hinterher mit den Daten vielleicht gemacht oder irgendwelche anderen Tabus oder sonstige Hindernisse. Vielleicht soziale Erwünschtheit ist immer sowas, was in den Sozialwissenschaften bei Wahlumfragen beispielsweise ja immer wieder diskutiert wird. Also ist das Ergebnis, was ich bekomme, wirklich das? Ist das wirklich die Wahrheit? Oder ist das vielleicht das, von dem der Betroffene glaubt, das ist das, was ich hören möchte oder jemand anders hören möchte? Und solche Faktoren, um das auszuschließen, deswegen genau sind das ganz viele eher so interaktive Verfahren tatsächlich.
Wo dann aber man auch als Prozessmitarbeiterin, da muss man ja wahnsinnig viel mitbringen, denke ich mir gerade, ne? Also sowas wie so Empathie, Neugier, natürlich die Methoden. Also wie kriegt man denn dieses Werkzeug zusammen? Also kann man das lernen oder ist es mehr so ein Erfahrungsding?
Die ich gerade genannt habe, die kann man tatsächlich lernen. Also Design Thinking, da gibt es ja unglaublich viele Weiterbildungen zu. Es ist halt nur, genau, es ist so ein bisschen ein Zusatz. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gucken in Informatik oder in solche Kontexte, ist das jetzt nichts, was, oder auch Human-Centered Design, was im Studium oder in der Ausbildung schon grundsätzlich mitvermittelt wird. Da ist es aktuell noch eher so, dass ich selbst ein Interesse daran haben muss und mich dann entsprechend weiterbilde. Aber dass man also nicht voraussetzen kann, dass das aktuell jeder, jede schon beherrscht. Und da kommen wir wieder dazu, Human-Centered Design, eigentlich sollte das so No-Brainer sein. Warum wird das aber in einigen Projekten dann doch nicht so konsequent umgesetzt? Ja, das liegt eben auch daran, dass dieser Methodenkanon eben nicht grundsätzlich vorausgesetzt werden kann bei denjenigen, die in diesen Projekten mitarbeiten.
Ja. Also neben Zeit und Aufwand halt eben auch mangelnde Kenntnisse, Methodenkenntnisse an der Stelle möglicherweise.
Genau.
Und vor allem auch Erfahrung. Also zum Beispiel so eine Zielscheibe ist ja einfach nur eine visuelle Umsetzung, um sich darauf zu konzentrieren, was besonders wichtig ist. Also nur ein Unterstützungstool. Die Krux ist es dann natürlich, das entsprechend auch zu moderieren und die Leute mitzunehmen. Und das erfordert Erfahrung. Also es häufiger mal gemacht zu haben, hilft dabei auch.
Wir sprechen hier unter anderem auch, weil es eine neue Publikation gibt vom Kompetenzzentrum öffentliche IT von Dr. Caroline Krenn und die heißt Good Practices störungsresilienter, menschenzentrierter Technikgestaltung. Und so wie ich es verstanden habe, geht es nämlich genau darum, also dieses Erfahrungswissen, man kann es auch implizites Praxiswissen nennen, dass man das verfügbar macht, weil man kann natürlich nicht sagen, hier solche Human-Centered Design-Prozesse, die geben wir nur Leuten, die schon 20 Jahre Berufserfahrung haben. Das geht ja nicht, ne? Es müssen ja irgendwie auch Leute, die neu dazukommen, in die Lage versetzt werden, so die typischen Fallstricke und so weiter zu erkennen und im Idealfall dann schon im Voraus auszuschalten, ne?
Genau, also ich habe ja eben gesagt, Methoden, sozialwissenschaftliche, ethnografische etc., die Human-Centered Design unterstützen, die kann man lernen. Aber mögliche Störungen in diesen Prozessen zu erkennen, zu antizipieren oder dann letztlich auch zu beheben, und Störungen treten in Projekten immer auf, also das lässt sich einfach gar nicht vermeiden, das erfordert eben dieses implizite Praxiswissen, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Und da gibt es natürlich keine Weiterbildung zu. Das hat sich aufgebaut, indem man schon einige dieser Projekte gemacht hat, eben auch ein paar Mal gescheitert ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und das ist aber was an vielen Stellen ja nicht so wirklich dokumentiert und zugänglich ist. Und dieser Impuls, den wir da veröffentlicht haben, der soll eben auch ein bisschen dazu beitragen, solches implizite Praxiswissen verfügbar zu machen. Da hat die Kollegin Frau Dr. Krenn dann tatsächlich mit PraktikerInnen aus dem HCD-Design gesprochen, die in Industrieprojekten und anderen Projektkontexten solche Methoden anwenden. Und da einfach mal gefragt, ja, an welchen Stellen und woran hapert es denn da häufig? Und was sind denn da die Erfahrungen? Welche Good Practices gibt es, mit solchen Störungen dann letztlich umzugehen, um so einen Human-Centered Design-Prozess auch erfolgreich zum Ende zu führen?
Ja, weil das ist ja möglicherweise auch den Beteiligten gar nicht so bewusst, ne, dass sie da implizites Praxiswissen haben überhaupt. Also vielleicht hätten die gar nicht den Impuls, das weiterzugeben, weil man hat ja manches Wissen, was einem gar nicht so bewusst ist, dass man das weiß und wo man eher intuitiv einfach bestimmte Strategien einschlägt und andere halt nicht, ne?
Genau, also intern wird das vielleicht noch eher gemacht. Also das ist, bei uns ist das ja auch üblich, nach einem Projekt so eine Retrospektive zu machen, wo man sich nochmal zusammensetzt und darüber spricht, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was wollen wir nächstes Mal wieder genauso machen und was vielleicht ein bisschen verändern. Aber das ist dann nur einem sehr kleinen Kreis zugänglich. Und dieser Impuls ermöglicht es ja, das wirklich in der Breite zugänglich zu machen, zu allen, die sich für Human-Centered Design und entsprechende Projekte interessieren.
Mike, wenn du jetzt mal dein implizites Praxiswissen weitergeben würdest, was wären denn so Störungen, wo du sagst, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, die kann man vorhersehen, aufgepasst an dieser Stelle des Prozesses?
Ich schweife mal in meine Vergangenheit ab. Ganz besonders spannend ist immer, wenn man interdisziplinär zusammenarbeitet in Forschungsprojekten. Und da diese Erfahrung jetzt noch nicht so mitbringt, dann stellt man fest, dass man an ganz vielen, also bis hin zur verwendeten Sprache, an vielen Punkten einfach Klärungsbedarfe hat. Also man kann sich auf einen gemeinsamen Text einigen, nur die beteiligten Akteure verstehen was ganz Unterschiedliches darunter, weil die disziplinäre Sprache eine andere ist oder weil der entsprechende Kontext, in dem es angewendet wird, ein anderer ist. Also das wäre, also sich nicht darauf verlassen zu können, dass das, was vereinbart ist, auch von allen in gleicher Weise verstanden wird, ist ein Fall. Dann ein ganz typischer Fehler ist, sich ein bisschen zu überschätzen in der Zeitplanung, dass man doch ein bisschen länger Zeit braucht für das, was man sich vorgenommen hat. Und natürlich kommt es auch immer mal wieder vor, dass aus unterschiedlichsten Gründen der eine oder die andere Projektpartner, Partnerin nicht mit dem vollen Einsatz, wie man es vorher gedacht hatte, mit dabei ist und dann vielleicht was aufzufangen ist. Und das wären so ganz typische, einfache Dinge, die man immer im Blick behalten sollte.
Ja. Und was für Strategien kann man sich da im Voraus zurechtlegen? Also jetzt zum Beispiel an diesem Beispiel, wir haben was aufgeschrieben, es gibt eine Projektskizze, da steht genau, was wir vorhaben. Wie kläre ich denn dann gut ab, dass alle wirklich dasselbe darunter verstehen? Oder ist das gar nicht möglich und ich muss einfach nur damit rechnen, dass es Missverständnisse gibt?
Also das auf jeden Fall, immer damit rechnen, dass es Missverständnisse gibt, aber sich natürlich auch immer wieder vergegenwärtigen und dann auch im Prozessverlauf, im Projektverlauf immer mal wieder darüber zu sprechen. Was bedeutet das jetzt in dieser Projektphase für uns, um diese Missverständnisse möglichst früh aufzudecken und dann dagegen vorgehen zu können.
Also sozusagen immer, je früher man was erkennt, was in die falsche Richtung läuft, schon einzuschreiten und nachzufassen, bevor sich das dann potenziert, immer mehr, ne, dieses Missverständnis. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay.
Wenn man einmal die Basis falsch gelegt hat, dann wird selten ein gerades Haus daraus.
Ja. Was für Akteure und Akteurinnen wären denn denkbar in so einem Prozess? Also sagen wir mal jetzt im öffentlichen Bereich, also es gibt klar jetzt zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger, die sollen das nutzen. So, dann gibt es irgendeine Stelle, die hat einen Bedarf erkannt oder will was auf den Weg bringen. Und dann gibt es ja noch zum Beispiel beteiligte SoftwareentwicklerInnen und so weiter. Also wer könnte da alles an sowas beteiligt sein? Also um einfach nochmal zu verstehen, wie diese Missverständnisse auch zustande kommen können. Weil da sind ja genau, also die Nutzenden, die haben wissen, was sie brauchen, aber haben vom Software keine Ahnung. Und die anderen sind vielleicht super Cracks in menschenzentrierter Entwicklung, aber haben auch von Software keine Ahnung. Ne? Also wer muss da wie miteinander sprechen in so einem Projekt?
Einfach alle mit allen.
Ja.
Natürlich. Zumindest alle, die in der, also so, auch da kann es natürlich zu Störungen kommen, aber wenn man klar definierte Projektphasen hat, dann natürlich die jeweils da Beteiligten. Na, bei Softwareprojekten, das macht es ja auch so komplex und so kompliziert. Oder bei Digitalisierungsprojekten im Allgemeinen haben wir ja ganz viele, auch unterschiedliche Nutzergruppen, hatte ich eben schon gesagt. Also es ist ja. Bei der Hundesteuer ist es einfach, sonst könnte es auch schon mal schwierig werden. Ganz unterschiedliche Gruppen hinsichtlich Affinität digitaler Tools und auch ihrer Bedürfnisse, ob sie lieber persönlich vor Ort sein wollen oder es lieber nach Feierabend erledigen wollen und all solche Fragen. Da haben wir schon eine große Diversität. Dann haben wir natürlich die Fachlichkeit, also die Leute, die es dann in der Verwaltung umsetzen müssen. Die Leute, die den Betrieb der Software organisieren müssen, die Erreichbarkeit organisieren müssen, die Softwareentwicklenden natürlich auch. Das habe ich bestimmt noch drei Gruppen vergessen, die man alle zusammenkriegen muss. Ja.
Und im Idealfall hätten aber auch die Softwareentwickelnden zumindest so eine Grundahnung davon, dass es sowas gibt wie eine menschenzentrierte Entwicklung. Oder? Weil sonst muss man ja. Also jetzt auf Projektleitungsseite muss man ja wahnsinnig viel erklären die ganze Zeit, denke ich mir, ne?
Ach, da wäre ich ein ganz klein bisschen optimistischer. Also ich glaube, dass das Grundverständnis davon, dass das wichtig ist, ist, glaube ich, relativ verbreitet. Die Krux ist es dann halt nur, wenn es dann zu Störungen kommt, und das ist halt normal, dass es zu Störungen kommt, diese dann aufzufangen und dann nicht daraus zu schlussfolgern, jetzt schaffen wir es im Projektverlauf nicht mehr, also schmeißen wir es über Bord. Sondern da dann auch schon, möglichst schon in der initialen Planung, das ein bisschen mitzudenken und dann halt schnell reagieren zu können, wenn es diese Störungen gibt.
Genau, aber du würdest sagen, es gibt erstmal Konsens über das Ziel, wir wollen eine Anwendung entwickeln, die gut ankommt und gut nutzbar ist. Ne? Das meinst du, dass es darüber gibt es keine Diskussion und das kann man sich dann auch vor Augen halten, dieses gemeinsame Ziel.
Genau, ich glaube, das ist bei fast jedem Projekt kann man davon ausgehen. Nur was es dann natürlich bedeutet und was es vielleicht auch für einen Aufwand bedeutet oder wie auch die konkrete Ausprägung ist. Muss das jetzt besonders technisch abgefahren sein oder muss es designmäßig besonders schön sein? Darüber kann es dann wieder unterschiedliche Meinungen geben.
Ja, Nicole, das ist ein gutes Stichwort, was Mike da gegeben hat, weil ich wollte auch die ganze Zeit nochmal das Abgrenzen Human-Centered Design von so Sachen wie zum Beispiel User Experience Design oder Usability oder so. Wie verhalten sich denn diese Begriffe dazu? Also ihr verwendet den deutschen Begriff Gebrauchstauglichkeit in dieser Publikation. Mhm. Also wie weiß man denn, was überhaupt gut ist und nutzbar am Ende?
Es geht so ein bisschen ineinander über, würde ich sagen. Mal korrigiere mich da gerne. Du hast schon gesagt, Gebrauchstauglichkeit, da zahlt Human-Centered Design oder menschzentrierte Gestaltung drauf ein. Da gibt es aber auch noch andere Namen für Service Design oder ähnliches, also Interaktionsdesign, partizipatives Design. Das sind so ein paar Sachen, die so ein bisschen darunter liegen. Und auch Usability, ist eben auch ein Aspekt, der auch auf dieses Human-Centered Design letztlich einzahlt. Das ist nicht synonym dazu, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt.
Im Grunde sehe ich das genauso. Also nach meinem Verständnis ist dieses User-Centered Design schon recht übergreifend als Grundidee, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das ist doch auch eine wunderbare Aussage, auf der das Ganze basiert. Und dann halt die unterschiedlichen Instrumente, die Design Thinking geht dann halt eher in den Methodenkasten, um Designelemente in den Prozess einzufügen. Usability geht eher in Richtung wirkliche Benutzung des Software-Tools, also beschränkt sich eher darauf, das zu optimieren. Es sind unterschiedliche Konzepte, die unterschiedliche Aspekte highlighten, und für mich ist das User-Centered Design durchaus die große Überschrift darüber.
Um nochmal diese Gebrauchstauglichkeit, also ich habe jetzt das deutsche Wort benutzt, woran merkt man, ich habe ein gebrauchstaugliches digitales Produkt entwickelt? Weil ich habe nämlich gesehen, es gibt sogar, also habe ich jetzt in der Publikation gelernt, es gibt sogar eine DIN-Normenreihe, die das definiert, was Gebrauchstauglichkeit ist.
Ja, am Anfang hatte ich ja schon mal gesagt, das soll im Idealfall das Wohlbefinden der Nutzenden oder zum Wohlbefinden der Nutzenden beitragen und eben menschliche Fähigkeiten erhalten oder steigern. Das ist so ein bisschen das, was hinter menschzentrierter Technikgestaltung steht. Diese ISO-Norm, die du da angesprochen hast, die bezieht sich ja explizit auf Interaktion mit rechnerbasierten Systemen. Genau, also da gibt es tatsächlich auch Standards und Normen, wie da im Idealfall vorzugehen ist.
Also jetzt haben wir es natürlich sehr von den AnwenderInnen her gedacht. Also es geht ja um Human-Centered Design. Aber am Ende, um nochmal auch die Motivation zu steigern, das dann auch durchzusetzen, obwohl es manchmal mühsam ist, was haben denn die Auftraggebenden davon? Also gerade, wenn es eben jetzt nicht um wirtschaftliche Unternehmen geht, die Dinge, Apps, Software und so weiter verkaufen wollen, sondern wenn es jetzt um zum Beispiel eine Behörde geht, die ja gar nichts verkaufen muss, sondern die Menschen müssen damit umgehen, was ihnen da vorgesetzt wird an Anwendungen. Warum sollte ich es trotzdem machen?
Na, umso wichtiger ist es doch, dass es gemacht wird. Diese Feedback-Schleife durch erhöhten Umsatz ist in der Tat, das fehlt im öffentlichen Sektor. Aber wenn man von außen oder wenn man die große Brille aufsetzt und drauf guckt, dann hat man da natürlich auch entsprechende Indikatoren. Also wenn ich eine Online-Dienstleistung anbiete, um bei der Hundesteuer wieder zu bleiben, die kein Mensch nutzt, dann hatte ich die Kosten für die Entwicklung und ich habe keinerlei Einsparungen, keinerlei Effekte für meine Organisation. Das will ich ja auch nicht. Ich will ja, wenn ich sie entwickle, dass sie auch möglichst genutzt wird, um dann zum Beispiel Arbeitszeit innerhalb der Verwaltung einzusparen. Also dementsprechend solche ähnliche Feedbackschleifen gibt es durchaus auch. Und auf der anderen Seite, wenn ich eher so den normativen Zeigefinger noch ausfahren dürfte, ist es natürlich, wenn dieses Feedback ein bisschen indirekter ist, ist es natürlich umso wichtiger, die Menschen gleich von vornherein mitzunehmen und ins Zentrum zu stellen.
Weil die halt eben nicht mit ihrem Geldbeutel abstimmen am Ende sozusagen.
Genau.
Deswegen muss man vorher gut fragen. Ja.
Genau, und auch dieses, ich brauche natürlich auch oder ich möchte natürlich auch eine Lösung haben, die Bedarfe der Nutzerin trifft. Also nochmal, wie Mike schon gesagt hat, wenn diese Hundesteuer-App am Ende niemand nutzt, dann habe ich ja öffentliche Mittel im Endeffekt verschwendet für die Entwicklung. Und da das ja Steuermittel sind, ist das natürlich auch ein ganz kritischer Punkt. Und der Bundesrechnungshof schaut dann natürlich auch mal hin und rügt dann auch solche Vorhaben, die viele Gelder verschlungen haben und letztlich aber ja an den Bedarfen offensichtlich vorbeigehen. Da gibt es ja in der Verwaltung in der Vergangenheit auch einige Beispiele für.
Ja, das fand ich, also auch in der Beschäftigung im Vorfeld ist mir dann aufgefallen, so ja klar, die sind ja eben nicht nur Abnehmer, die Bürgerinnen und Bürger, sondern die sind im Prinzip eigentlich Auftraggeber, die bezahlen die ganze Sache, so, ne?
Das, wenn man so will.
Ist vielleicht auch wirklich nochmal eine Motivation, ja. Nicole und Mike, vielleicht nochmal zum Abschied. Also ihr begleitet ja die Sache schon eine ganze Weile, das heißt, ihr habt schon also ich habe ja auch gesagt am Anfang, es ist überhaupt kein neuer Gedanke, ne? Dieses User-Centered Design. Das Wissen ist schon eine Weile draußen in der Welt. Wenn ihr jetzt zurückblickt, vielleicht auf die letzten 10, 15 Jahre, würdet ihr sagen, das wird schon deutlich mehr mitgedacht? Also werden da schon weniger Fehler gemacht? Setzt sich das langsam durch?
Ich habe schon gesagt, Fehler zu machen lässt sich gar nicht vermeiden und ist ja auch, also es geht ja um gelebte,
genau,
Fehlerkultur.
Stimmt, falsch gefragt von mir, genau. Ja,
also genau, gelebte Fehlerkultur und genau, dass man einfach, dass Fehler früh kommuniziert werden, damit man darauf reagieren kann und solche Störungen möglichst rasch beheben kann. Ich würde sagen, jetzt auf die öffentliche Verwaltung bezogen, ja, tut sich da was. Aber es ist natürlich ein ganz schwieriges Thema und es hat auch eine ganz unterschiedliche Geschwindigkeit. Denn es ist halt so ein bisschen en vogue, auch agiles Projektmanagement, gelebte Fehlerkultur, sich sowas alles auf die Fahnen zu schreiben. Vor ein paar Jahren hätte man dann immer Fuck-Up-Nights veranstaltet. Aber es geht ja darum, also ist das dann auch wirklich gelebte Organisationskultur? Und das ist ganz, ganz unterschiedlich und auch in einzelnen Behörden, teilweise von Abteilung zu Abteilung, von Referat zu Referat unterschiedlich. Ja, weil es einfach von den Personen und wie arbeiten sie zusammen abhängig ist. Aber insgesamt ist auf jeden Fall das Bewusstsein da und wird auch von der Führungsebene auf jeden Fall so mitgetragen und propagiert, dass man mehr dahin kommen muss. Und solche Ansätze gibt es ja, wenn wir Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, da wurden überall Reallabore eingerichtet, um tatsächlich mit Bürgerinnen und Bürgern, mit den Nutzerinnen ins Gespräch zu kommen, Lösungen zu entwickeln und gemeinsam zu testen. Oder auch an anderen Schritten ist dieses, man muss mehr miteinander reden, alle gemeinsam ein gemeinsames Verständnis haben, damit hinterher auch wirklich die Bedarfe erfüllt werden, immer präsenter. Jetzt nicht mehr konkret am Projekt bezogen, aber ich musste eben noch an den Digitalcheck denken. Auch da das Verständnis.
Was ist das, der Digitalcheck? Musst du nochmal kurz erklären vielleicht, weiß ich gar nicht so ganz genau, was das ist.
Da geht es darum, wenn Gesetze erstellt werden, dass da schon geschaut wird, wie können die letztlich digital umgesetzt werden und wo können Prozesse vielleicht vereinfacht, verschlankt werden im Vollzug, also bei den Behörden, zum Beispiel bei den Kommunen am Ende, aber auch bei den Personen, die betroffen sind. Also wenn ich jetzt das Elterngeldgesetz ändere, vielleicht kann ich ja auch Änderungen einführen, die es hinterher den Eltern vereinfachen, Elterngeld zu beantragen, indem der Prozess verkürzt wird und so weiter. Also diese Digitaltauglichkeit mitzudenken, dass da einfach die Gesetze verfassen, schon auch mit dem Vollzug sprechen müssen, also mit den Behörden, die es am Ende umsetzen. Also dieses, wir müssen viel stärker zusammenarbeiten, um überhaupt unsere Aufgabe zu erfüllen, damit Gesetze nicht am Bedarf vorbeigehen in dem Fall, dass das einfach immer präsenter und bewusster wird und genau, wie es gelebt wird, ist dann vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich.
Aber es ist eben an manchen Stellen schon richtig so institutionalisiert, also genau, wie mit diesem Digitalcheck, ne? Was ist dein Eindruck, Mike, wenn du jetzt zurückschaust, wie hat sich das entwickelt? Mit Blick auf den öffentlichen Sektor natürlich auch, ne? Jetzt nicht Startups oder so.
Nein, ich kann Nicoles Eindruck nur voll und ganz unterstreichen. Also zum einen, OZG ist ja auch viel drüber geredet worden, aber gerade in der Hinsicht.
Online-Zugangsgesetz, genau, da wo es die Reallabore gab, ne? Genau.
Genau, in Laboren dann halt mit den nutzenden Gruppen, vor allem auch gerade das Frontend, also wie sieht das Ding aus und wie gebrauchstauglich ist es dann tatsächlich, getestet worden ist und dann natürlich auch direkt in die Umsetzung eingeflossen ist. Also da ist unheimlich viel passiert. Und in der Tat, das dicke Brett ist natürlich, also das etwas dickere Brett ist den gesamten Prozess von der ersten politischen Idee bis hinter zum Online-Tool zu betrachten. Und das richtig dicke Brett ist natürlich dann eine solche Fehlerkultur in den Verwaltungen einzuführen. Und dann nochmal der Hinweis, also so wichtig das im Prozess ist, aber Verwaltungen sind natürlich auch unter besonderer Beobachtung, keine Fehler zu machen. Und das muss man dann halt auch bei diesem Kulturwandel immer mitdenken. Also einfach nur sich hinzustellen und zu sagen, jetzt mach doch mal Fehler, das hilft wenig.
Ja, ja, das ist auch wichtig, das nochmal zu sagen, ne? Dass die stehen da auch ein bisschen an der Wand dann manchmal.
Das wird auch manchmal ein bisschen beklagt, dass das auch so ein deutsches Phänomen wäre und dass die öffentlichen Verwaltungen in anderen Ländern da durchaus leichter haben, auch mal, ja, auch mal einen Blick in ihre alltägliche Arbeit so ein bisschen in den Maschinenraum zu geben und da auch einfach zu zeigen, wie sie arbeiten und dass da natürlich auch mal Störungen auftreten oder ja, Fehlannahmen getroffen werden und Fehler gemacht werden. Und dass das hier immer direkt, ja, eher negativ aufgefasst wird in der Öffentlichkeit.
Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums öffentlicher IT. Ich danke meinen Gesprächspartnern Nicole Opiella und Dr. Mike Weber für das Gespräch. Die passende Publikation, die wir erwähnt haben zum Thema, gibt's online unter öfit.de mit OE geschrieben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns gerne kostenfrei auf Spotify, auf Apple Podcasts und vielen weiteren Portalen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin Franziska Walser und danke fürs Zuhören. Tschüss.